Liebe Geschwister, ich freue mich, euch hier alle zu sehen und natürlich auch die am Bildschirm. Und ich freue mich über so einiges. Zu Hause habe ich viel Ärger momentan. Alles scheint sich abgesprochen zu haben, reihenweise kaputt zu gehen über Fahrräder, Wasserkocher, Schläuche, Computer, Festplatten. Ach ja, so. Aber das ist ja nun keine Lebenslust. Wir hätten ja viel lieber Lebenslust. Ne? Wer hätte im Leben nicht Freude gern? Und woran denkt man, wenn man an Freude im Leben denkt? Nun, das ist sicherlich sehr verschieden, je nachdem, wer wir eigentlich sind, auch in welchem Lebensabschnitt wir stehen und so weiter. Gehört dazu Spaß, Vergnügen oder Ruhe und Besinnung? So für mein Alter ist Ruhe und Besinnung eigentlich etwas, was man eher zusammen mit einer Tasse Tee als Lebenslust bezeichnet. Wenn man jung ist, da will man mehr Unternehmen haben, mehr Spaß, mehr Ablenkung. Und natürlich gibt es noch viele andere Freuden im Leben. Aber wir bleiben heute mal bei Ruhe und Besinnung. Auch junge Leute brauchen die gelegentlich mal, wenn alles zu viel wird. Wenn alles so viel wird, irgendwann macht die größte Party, die längste Aneinanderreihung von Partys und so weiter keinen Spaß mehr. Dann braucht man auch mal dazwischendurch etwas Ruhe und Besinnung. Oder irre ich mich? Ich meine, manche lernen das ja nie mit der Ruhe, aber mal so allgemein. Gut. Der Prophet Micha sagte im Namen des Herrn voraus, dass Gott nach harten Strafen, wenn Israel sich wieder zu ihm gewendet hat, für Segen, Ruhe und Frieden für sein Volk sorgen wird. Es waren unruhige Zeiten und da steht dann einem natürlich der Sinn auch mal nach Segen, Ruhe und Frieden. Und dann kommt ein entscheidender Satz, den lesen wir bei Micha, Kapitel 4, Vers 4. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzen und niemand wird ihn stören, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Finde ich herrlich. Meine Frau und ich nach dem Essen trinken eine Tasse Tee, jetzt bei dem heißen Sommer, unter dem Apfelbaum sitzend. Im Feigenbaum klappt es bei uns im Garten nicht so gut. Im Weinstock auch nicht. Ja, und da haben wir unsere Ruhe, wenn der Nachbar nicht gerade Rasen schneidet oder draußen Kinder randalieren oder. So, das war natürlich dieser Spruch von Micha eher für die Reiferen unter dem Volk Israel gedacht. Denn Gott hatte Israel versprochen, dass sie lange leben werden in dem Land, das er ihnen geben wird. Also im heutigen Palästina, wo auch der Staat Israel heute ist. Da gab es natürlich Bedingungen für Gottes Segen. Also langes Leben als Resultat für Treue zum Gesetz. Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst auf Erden. Das kennen wir alle. Und natürlich allgemein sollten sich die Israeliten an die Gebote Gottes halten. Ja, und wenn viele Leute lange leben, gibt es viele Alte und die brauchen Ruhe. Lacht nur, spottet, so ist es nun mal. Ja? Gut. Aber auch Junge hätten gern ab und zu mal Ruhe, wie ich schon sagte. Ein langes Leben als Segen von Gott, das will doch jeder. Und die Ruhe genießt man dann am besten dort, wo es auch schön ist. Wo man ein eigenes schönes Plätzchen hat. Eventuell mit dem Bewusstsein, die Früchte seiner Arbeit zu genießen. So ein Weinstock wächst ja nicht von alleine, der muss gepflanzt, gehegt, gepflegt, begossen werden. Und das Bewusstsein für diesen Zustand der Ruhe, des schönen Plätzchens und des Genusses ist nun mal in der Bibel der Weinstock. Für uns ein bisschen schwer verständlich, also Bremen ist eine Stadt mit sehr wenig Wein. Ich kenne das, komme aus der Braunschweiger Gegend. Da wurde viel mehr Wein angepflanzt, an Häusern wuchs der hoch und wilder Wein, sagte man. Konnte man kaum genießen, die Früchte, aber es war eigentlich sehr schön. Vielleicht macht man das nicht mehr, weil der Wein an den Gebäuden ja hochklettert und die Fassaden dann ganz langsam zwar verkleidet mit Pflanzen, aber ist ja biologisch interessant, aber die Fassade bekommt es nachher nicht so gut. So, und diese Weinpflanze, was man hier eigentlich kaum kennt, in Mittelmeerländern kennt man es viel mehr, die liefert einmal gutes Getränk, frisch als nahrhafter Saft. Sie liefert Feuerholz zum Brotbacken, ist ja ganz wichtig. Und im Winter möchte man es auch warm haben. Feuerholz von der Weinpflanze. Bei uns unbekannt, im Mittelmeergebiet normal. Und Rosinen können von der Weinpflanze geerntet werden. Natürlich muss man sie erst trocknen lassen, die Weinbeeren. Als schönes Obst und so weiter. Also die hat ganz tolle Eigenschaften und das Laub ist ein sehr schönes Ziegenfutter. Sollte man nicht vergessen. Und in Mittelmeerländern kultiviert man den Wein auch auf Plantagen, nicht wie bei uns. Wer auf Deutsch in der Lutherbibel liest, der liest immer vom Weinberg. Aber das ist nun mal das deutsche Wort für Anpflanzung von Wein. In den meisten Ländern wird er auf flachem Boden kultiviert. Und ich habe es in Griechenland sogar gesehen, da lag er in Gruben in der Erde, fast wie Erdbeeren. Die Weintrauben wurden wie Erdbeeren geerntet. Aber das Schöne ist hier das Bild, was Micha benutzt. Man lässt in den Mittelmeerländern in der Regel den Wein an Säulen hochwachsen und dann auf Gestellen über die Terrasse vor dem Haus. Das sieht sehr schön aus, das gibt Schatten, das ist kühl, lässt ein angenehmes, gedämpftes Licht durch und gibt einem das Gefühl, Entspannung. Das finden die Touristen auch ganz toll. Die Tavernen in Griechenland zum Beispiel, Italien, Spanien, die sowas haben, die werden in der Regel gut besucht. Und wenn man Glück hat, hängen sogar die Trauben herunter. Man kann die Hand ausstrecken und gleich so eine Weintraube pflücken. Und die sind bei uns sauer, in anderen Ländern süß. So, und da zu sitzen und die Ruhe zu genießen und sich zu freuen, dass das alles so schön wächst, man hat sich ja Mühe gegeben, das war natürlich ein Wohlstand, den Gott seinem Volk gerne gegönnt hat. Nur leider war es nicht oft so in der Geschichte Israels, dass die Menschen diese bescheidene Freude genießen konnten. Wenn man dann gibt es mehrere Stellen, oder wo der Weinstock erwähnt wird im Alten Testament, im Neuen auch. Aber im ersten Buch Könige 4,25, da kann man nachlesen, wie geschrieben wird, dass Juda und Israel sicher wohnten, ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von Dan bis Beersheba, solange Salomo lebte. Also da wird beschrieben, David hatte das Reich Israel gegründet, hatte für Frieden gesorgt, es war sehr stark, keiner wagte es anzugreifen. Sein Sohn hielt Frieden in dem Land und hielt es an dieser Stärke, wenigstens größte Zeit. Und es war die goldene Zeit für Israel. Die Menschen saßen unterm Weinstock und Feigenbaum, und jeder hatte was Eigenes. So. Also das Bild, das ist eine Bildsprache, das brauchen wir uns nicht so wörtlich vorzustellen. Die Reichen hatten die schöne Dachterrassen, da waren dann Baldachine drüber, das war, ohne dass man Weinstöcke brauchte. Also das ist natürlich nur ein Bild. Natürlich will ein Mensch erst einmal die Bedürfnisse des Körpers befriedigt wissen. Essen, trinken, schlafen. Natürlich gehören noch viele andere Sachen dazu. Bewegungsdrang hat man, Bildungshunger, die Liebe spielt eine sehr große Rolle, ganz große, allergrößte. was immer. Aber Gott hat den Menschen nicht geschaffen, dass er grundzufrieden wie ein glückliches, rundes Schweinchen, vollgefressen und zufrieden in der Sule, sich wohlfühlt. Israel schon gar nicht, die hatten keine Schweine. Aber wenn man mal so sieht, Schweine sehen total glücklich aus, wenn sie volles Bäuchlein haben, fett sind, in der Sule liegen können, also in so einem Schlammbad. Und dann machen sie vor Vergnügen manchmal Grunz, Grunz. Und wenn dann noch jemand kommt und sie streichelt, die Schwarte, oh, ist das schön, oh, Grunz, wohl fühlt man sich. Ja? So möchte man sich auch fühlen. Aber dafür hat Gott den Menschen nicht geschaffen. Gott hat dem Menschen einen Geist gegeben, mit dem er seinen Schöpfer ansprechen soll, mit dem er mit seinem Schöpfer kommunizieren soll, mit dem er mit seinem Schöpfer auch leben soll, experimentieren. Wo ist Gott? Wer ist Gott? Und dieser Geist muss leben und geformt werden, damit er sich für Gott qualifiziert. Gott will keinen Geist wie ein Schwein. Vollfressen, vermehren, wohlfühlen. Nee, das mag vielleicht schön sein für uns Menschen, ja, aber so will Gott das nicht haben und er ist unser Schöpfer. Deswegen hat er uns etwas anders geschaffen als das Schwein. Vom Verdauungstrakt und biologisch sind wir dem Schwein am allerähnlichsten. Nicht dagegen vom Verhalten und von der allgemeinen Anatomie. Es gibt gewisse Unterschiede. Wenn man gewisse Menschen kennenlernt, dann fragt man sich, ob die Unterschiede überhaupt relevant sind. Und Gott hatte ein ganzes Volk. Das Volk Israel war Gottes Volk. Es hatte eine Aufgabe. Es hatte die Aufgabe, sich im Glauben an ihn, also im Glauben an Gott, zu bilden und zu formen. Dann sollten sie ein Vorbild sein und ein Wegweiser für alle anderen Völker. Darin zeigte sich die Liebe Gottes zu den Menschen. Wenn ich meine Meerschweinchen liebe, komme ich niemals an das heran, was meine Frau denen an Liebe gibt. Er hatte ja Corona, war krank und die Meerschweinchen waren todunglücklich. Frauchen war nicht mehr zu sehen und zu hören. Und eines Tages kamen die Schritte auf der Treppe und dann fing das Gequieke bei den Meerschweinchen an. Frauchen kommt, Frauchen kommt. Jetzt gibt es wieder Leckereien ohne Ende. Man braucht nur hinzugucken zu Frauchen und das Leckere gibt es. Ja? Die schönsten und besten Lecker, nicht so wie bei Herrchen. Es gibt alles, aber nicht immer und nicht ständig und betteln hat keinen Zweck. Also, nicht so sind wir Menschen. Wir möchten eigentlich alles, aber Gott sagt, so ist es nicht. Es ist nicht so einfach. Ihr seid keine Meerschweinchen, ihr seid keine Schweine. Ihr seid Menschen und ihr werdet nach mir fragen, ihr werdet mich suchen, ihr werdet mich anbeten und verehren. Und dann segne ich euch. Wenn nicht, ziehe ich mich zurück und dann ist es diese Welt. Und diese Welt war grausam für Israel. Meistens waren sie die Verlierer. Andere Völker waren stärker. Sie haben untereinander gekämpft, sie haben miteinander gekämpft. Sie sind überfallen und ausgeplündert worden. Meistens gab es keine Ruhe und keinen Frieden. Ja, es ist eben die Welt, sie ist nicht so schön, wie wir das gerne hätten. Lesen wir einmal den Zusammenhang der Textstelle bei Micha, aus dem ich hier doch schon etwas zitiert habe. Lesen wir ab Micha Kapitel 4, Vers 1. Ja, bis Vers 4. Es wird aber in den letzten Tagen geschehen, dass der Berg des Hauses des Herrn festgegründet an der Spitze der Berge stehen und über alle Höhen erhaben sein wird. Und Völker werden ihm zuströmen und viele Nationen werden hingehen und sagen, komm, lass uns wallen zum Berge des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns über seine Wege belehre und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird die Lehre ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird Schiedsrichter sein zwischen großen Völkern und zurechtweisen starke Nationen, die weit weg wohnen. Also, dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Rebmessern schmieden. Kein Volk wird wieder das andere ein Schwert erheben und sie werden nicht mehr den Krieg erlernen, sondern jedermann wird unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzen und niemand wird ihn stören, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Ich frage mich immer, warum Gott zu den Propheten in so altem Deutsch geredet hat. Also, nein, also modern gesagt würde es heißen, nicht? Am Ende der Zeiten wird Israel fest und sicher sein. Jerusalem ist das Zentrum des Wissens über den Glauben an Gott. Dahin kommen alle und lernen. Und auch andere Völker, die nichts von Gott wissen, werden kommen. Und sie werden dann wissen, dass Frieden wichtig ist. Sie wollen keinen Krieg mehr führen gegeneinander, gegen Israel. Ihre Waffen brauchen sie nicht mehr. Und dann ist Frieden für Israel. Jeder sitzt unter seinem Weinstock, seinem Feigenbaum. Und bei den anderen natürlich genauso. Wenn sie nicht mehr Krieg führen wollen, haben auch sie Frieden. Aber machen wir erstmal einen kleinen Einschub, eine Seitenbetrachtung, bevor es mit dem Weinstock weitergeht. Denn wenn wir jetzt so viel über Frieden hören, dann denkt wahrscheinlich jeder an die Ukraine und an die Geschwister dort besonders und in anderen Ländern, in denen Krieg und Not herrscht. Die Ukraine ist uns am nächsten, aber es gibt sehr viele Länder. Und ohne dass es offiziell Krieg ist, vielen Ländern ist ja ein ständiger Kampf wegen der Kriminalität. Da gibt es kein Recht und Ordnung mehr in einem Staat oder in bestimmten Gebieten des Staates, außer dem Recht, das ein Bandenführer ausübt. Und auch selbst wenn Frieden im Land ist, es herrschen Lüge, Verbrechen, Gier, Sucht, Streit bei den Menschen. Alle möglichen Laster und Übel greifen den Menschen an, von innen heraus wie auch von außen. Nicht? Denn der Widersacher Gottes und seine dienstbaren Geister werden nicht aufhören, die Menschen anzugreifen, zu verführen und zu fangen. Und da braucht die Welt und jeder einzelne Mensch Frieden und Sicherheit. Also es ist nicht nur der politische Frieden, den wir meinen, also der, was mit militärisch und sowas zu tun hat, sondern auch im Menschen selber. Viele Menschen leiden ja unter einem furchtbaren Unfrieden mit sich selbst. Das heißt, sie wollen was und es geht nicht und so weiter. Hättet mich mal die letzten Tage sehen sollen. Festplatte, auf denen alle Daten gesichert waren, kaputt. Der Computer funktioniert nicht, das funktioniert nicht, dieses System geht plötzlich kaputt. Also bei uns geht momentan zu Hause alles kaputt. Und dann, man will ja nicht nur am Computer sitzen, Stunde um Stunde versuchen, was zu regeln. Ja? Und kann mich nicht lösen. Also das ist ganz klein, aber bei anderen Menschen ist es das Innere. Wir haben Nachbarn, ja, die Kinder sind wahnsinnig, ne? Leider. Der eine steht den ganzen Tag am Fenster oder geht draußen vorm Haus auf und ab und redet. Führt Gespräche zum Kaputtlachen. Könnte man sich also stundenlang anhören, aber für den Menschen ganz schlimm und seine Mutter auch. Der Vater lebt nicht mehr. Nicht? Also, und er weiß das, was nicht stimmt, aber er kriegt die Kraft nicht, darüber hinwegzukommen. Das sind ganz viele Sachen. Oder Menschen haben Süchte und dergleichen. Also es ist kein Frieden, auch wenn er politisch in einem Land, sagen wir mal Singapur, ein ganz friedliches Land, kaum Kriminalität, auch dort gibt es keinen Frieden für die Menschen. Für die einen ja, aber für insgesamt, es ist nicht, dass jeder unter seinem Weinstock sitzt. Man muss das natürlich als Bildrede sehen. Ich glaube, das habe ich klar gemacht. Es geht nicht wirklich um Weinstöcke oder Feigenbäume, sondern es geht darum, dass man im Inneren und Äußeren Zeit hat, sich zu besinnen, und an Gott zu denken. Aber wir wissen auch, dass es nicht von Gott so einfach als Bild direkt umzusetzen ist. Stellen wir uns mal vor, es ist ein Land, allen geht's gut, hat jeder ein kleines eigenes Häuschen, sitzt unter seinem angepflanzten Weinstock, hat Zeit, abends sich zu besinnen nach getaner Arbeit, Ruhe zu haben, brauche keine Angst vor dem nächsten Tag zu haben. Was machen die Menschen dann so? Und das nehmen wir mal das Handy. Jetzt denken wir mal nicht ans Handy, ja? Bitte? Ja, nicht? Also die Jüngeren wollen, auch die Älteren manchmal, Party haben. Also es ist ja nicht immer nur die Jüngeren, aber klar, nicht? Tanz, Vergnügen, miteinander schnacken. Jawohl, was machen sie noch? Die Jüngeren vor allen Dingen. Nur es gibt Liebe und es gibt Kinder. Und die haben auch wieder Kinder und die haben auch wieder Kinder. Es werden immer mehr Menschen. Irgendwann ist kein Platz mehr für Weinstöcke und eigene Häuser. Ja? Da kannst du zu Hause in deinem eigenen Apartment sitzen, im Hochhaus, und da Ruhe und Frieden genießen. Und wenn man einen Garten sehen will, fährt man die 15 Stock nach unten. Da unten stehen ein paar Kübelpflanzen unter dem eigentlichen Haus, das auf Säulen gebaut ist. Also Singapur ist da großartig. Ja, das ist dann dein Weinstock, da sitzt du dann. Okay, aber ich muss sagen, also für einige Leute wahrscheinlich nicht schlecht. Ich habe Leute gesehen, die fanden das anscheinend gut. Die saßen da und genossen das Leben. Tässchen Tee, guckten sich an, wie die Welt läuft. Ab und zu kam ein Bekannter vorbei, ja, freuten sich, dass ihnen so gut geht. Aber irgendwann ist auch Singapur zu eng. Die Menschen werden mehr und mehr und mehr und mehr. Also es kann nur eine Bildrede sein, was Micha da sagt, oder für eine relativ kurze Zeitspanne gelten. Und nun zurück zum Weinstock. Da mögt einige mögen jetzt denken, wenn mal das letzte Mal hat er doch von Kartoffeln geredet. Ne? Jetzt geht es wohl immer nur über Weinbaukultur, Weinnährwerte und Gesundheitswerte der Weinbeere und so weiter. Also tut mir leid, dass das mit der Kartoffelpredigt so daneben ging. Da kam anscheinend überhaupt nicht rüber, was ich sagen wollte. Das konnte ich wohl nicht vermitteln. Ich wollte ja eigentlich nur sagen, dass die Kartoffel gar nicht gut aussieht, nicht wertgeschätzt wird und dabei ganz wertvoll ist. Genauso wie das Wort Gottes. Man erkennt den Wert des Wortes Gottes nicht und dabei ist es doch so entscheidend wichtig. Und deswegen gehe ich jetzt nicht näher auf die Weinkultur ein. Sondern ihr gemerkt habt, ist das ein Bild für die Erlösung. Der Weinstock, und nicht nur der, ist ein Symbol für die Erlösung aus den Bedrückungen dieser Welt. Und ich sage nicht nur der, nämlich auch der Feigenbaum ist es. Micha spricht ja nicht nur vom Weinstock, sondern auch vom Feigenbaum. Und der Feigenbaum war damals eben auch eine ganz wichtige und geschätzte und teure Nahrungsquelle. Man kann heute noch sehen an den Skeletten, die man im Jordantal findet, ob die Leute reich oder arm waren. Die Reichen hatten lange, wenig abgenutzte Zähne, die Armen hatten kurze, stark abgeschliffene Zähne. Denn die Armen haben mit Steinmühlen das Getreide gemahlen und dieser ganz feine Steinstaub in dem Brot, was sie dann gegessen haben, hat die Zähne abgenutzt. Die Reichen haben Feigen gegessen. Die sind schön weich und die Zähne, die ja ganz bisschen im Alter noch weiter wachsen, werden immer länger und nicht abgenutzt. Also es war was ganz Tolles, die Feige. Die war schön süß, die war Vorrat, die konnte man trocknen. Die war also ganz großartig. Und wenn man erstmal einen großen Feigenbaum hatte, braucht man wenig zu pflegen. Und ich muss natürlich darauf hinweisen, dass die Ziegen in den Feigenbäumen klettern und das Laub fressen. Gute Ziegenweide. Ja, aber das war eben auch Altersvorsorge. Man pflanzte einen Feigenbaum an und dann hatte man was fürs Alter. So, aber das muss ja nicht so interessant sein, obwohl der Feigen also sind unglaublich interessant. Ihr glaubt gar nicht, was mit der Feige, also fantastisch. Gut, er hatte aber eine große Bedeutung im Alten Testament. Ich habe es aber nur einmal gelesen, dass er die Bedeutung hat, sonst habe ich es nicht feststellen können. Es soll nämlich heißen, man traf sich unter dem Feigenbaum, um Gottes Wort zu studieren. Oder man saß unter dem Feigenbaum, hieß, man hat die Heiligen Schriften studiert. Und damit bekommt das, was Jesus zu Nathanael sagt, als er ihn als Jünger beruft. Ich habe dich gesehen, als du unter dem Feigenbaum warst. Eine tiefgreifende Bedeutung. Wer will, kann das nachlesen, Johannes 1,48. So, das heißt also, Jesus sagt, als du die Heiligen Schriften studiert hast, habe ich dich schon gesehen. Da ist dieser Nathanael, sucht nach dem Heil Gottes in den Schriften Gottes, in den, also es war Mose und die Propheten, die er gelesen hat. Und dann kommt das zu Mensch gewordene Wort Gottes zu ihm. Ein unglaubliches Erlebnis. Wie wunderbar. Ja. Er sucht das Heil in den Schriften, den Messias, und da steht er vor ihm. Das wäre doch auch was für uns, was? Wenn wir Jesus noch mal vor uns hätten. Oder jemand, wo wir uns genau verlassen könnten, was der sagt, stimmt. Ach, wäre das schön. Wir bemühen uns und dann finden wir jemanden und wissen, der sagt, was Gott sagt. Johannes hat das nur ganz kurz ausgedrückt, das Wort. Ja? Jesus war das Wort wurde Mensch. Und das suchte der Nathanael und fand es. Eine tolle Sache. Ach, was hätte ich alles an Fragen an den, an das Wort Gottes. Und Jesus benutzt die Weinpflanze dann selbst wieder für bildhafte Reden. In Johannes 15,5 lesen wir, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Also, Johannes 15,5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Dabei spricht er natürlich von geistiger Frucht. Aus Jesus kommt der Geist und wir tragen, wir sind die Früchte. Der rote Wein war in der Bibel eben bis zu Jesus Zeit auch ein Blutsymbol. Natürlich Blut, das war physische Lebenskraft. Und damit wird die Botschaft von Micha entschlüsselt. Wenn der Messias kommt und dem Volk Gottes die Versöhnung mit Gott bringt, dann hat man Sicherheit, Ruhe und Frieden mit Gott, dann hat man, was man braucht, nämlich das wahre Leben. Dann lebt man erst richtig. Ein geistliches Leben. So, diese Weinsachen und Pflanzen, die irgendwo rumranken, sind ja in vieler Hinsicht sehr interessant. Wenn man genau hinschaut, da lebt es. Ich weiß noch, wie ich mal auf Bali plötzlich in so einer Rankenpflanze Weberameisen sah und eine Spinne, die Mimikrie, also die machte die Ameisen nach, ja, die lebte zwischen den Ameisen. Ach, herrlich, herrlich, wunderbar. Ja. Das Leben, das lebt. So, und wenn man genau hinschaut, manchmal kommt da auch eine kleine Raupe. Krusch, 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 krusch. Es gibt sehr viele interessante Raupen. Und so eine kleine Raupe, irgendwann ist ihre Zeit gekommen, dann ist sie keine Raupe mehr, sie wandelt sich um, macht eine Metamorphose, eine vollständige Umwandlung. Und aus einer Hülle kommt ein Schmetterling. Wunderbar. Ja? Also kommt drauf an, was es für eine Raupe ist. Manchmal kommt auch nur eine Motte raus oder sowas. Aber eine vollständige Umwandlung, das ist also gigantisch, da versteht man erst die Schöpfung in der Evolution oder alles, was immer, wie man das sehen will. So. Und diese Umwandlung, diese Metamorphose, die ist eben vorgegeben von Gott, auch für den Menschen. Dieses körperliche Leben, dieses physische, das Bild, mit dem Micha spricht, ist für die geistliche Umwandlung. Mit Jesus, mit der Botschaft Jesus, kommt das geistliche Leben, das wirkliche Leben. So, also, wir leben hier von dem Geist Gottes. Wein als Symbol des Blutes für Leben und Kraft, Weinstock als Symbol für den Geist und für das innere Reich Gottes. Und das wird von Gott geschenkt. Und diese Haltung Gottes, dass er seinem Volk etwas Gutes tut, hat in der Bibel ein Wort, das wir nicht genau übersetzen können. Das Wort ist Agape. Das Wort wird bei uns normalerweise mit Liebe übersetzt. Also mit dem Wort Liebe. Es ist aber nur teilweise mit diesem Wort im Sinn wirklich getroffen. Man fragt sich dann auch, ja, gibt es denn kein richtig treffendes Wort dafür? Nein, Agape muss dann an verschiedenen Stellen eigentlich mit einem etwas komplexeren Begriff beschrieben werden. Aber das ist Gottes Liebe eben, dass er den Menschen die Möglichkeit gibt, geistlich zu leben. So, und dann fragt man sich noch, meine Güte, das ist ja schön, dass Gott so ein Geschenk gibt, aber wieso denn nur seinem Volk? Sollte nicht jeder Mensch so Frieden, bescheiden, in Frieden, in Bescheidenheit, im Wohlstand leben dürfen? Das wäre doch eine schöne Sache. Alle haben Frieden, besonders würde es man jetzt den Leuten in der Ukraine gönnen. Und erstrebenswert ist es auf alle Fälle und die Menschen sollen sich darum bemühen und danach streben, dass es hier auf der Erde so ist. Aber die Menschen haben einen freien Willen und da fangen die Probleme an. Also sie fangen eigentlich bei Menschen an, die Probleme, also überhaupt bei seinem Willen. Also wo ihr wollt, das fängt an. Ja? Kann immer nur sagen, seid froh, dass ihr nichts damit zu tun habt. Jedenfalls würde Piet Klocke das so sagen. Also jedenfalls, der freie Wille des Menschen ist etwas problematisch. Er hat ja nicht immer damit seine wirkliche innere Freiheit, sondern er wird von den eigenen Trieben angetrieben. Und wenn er denen folgt und sie nicht seinem Willen unterordnen kann, gibt es Probleme. Jeder Mensch will das meiste für sich haben. Jeder will erstmal vorne stehen, wie so ein kleines Vogelnest. Mama kommt und alle sperren den Rachen auf. Mir, mir, mir das meiste, ich. Wer am meisten schreien kann und den Schnabel am meisten aufsperrt, der kriegt auch am meisten bei den kleinen Vögeln. Beim Menschen sollte es eigentlich nicht so sein. Das sollte geteilt werden. Also, dann gibt es natürlich noch das alles Mögliche. Etwas ärgert einen, etwas nervt einen, die eigene Schwachheit. Da gibt es ganz viele Sachen. Und diese Dinge führen eben zu Streit und Krieg, gemäß den niederen Antrieben der Natur. Und das Volk Gottes sollte gegen diese Natur leben können. Denn sie hatten ja Gottes Gebote, sie hatten Gottes Weisung. Sie mussten nicht so leben, wie es von der menschlichen Natur aus kam, sondern sie hatten etwas Besseres. Gottes Volk sollte etwas anders sein, weil sie sich von Gott führen ließen. Naja, schön, aber dann stellt sich die Frage, wieso nur dieses schöne Bild von Micha, Ruhe, Frieden, Wohlstand. Ja? Wieso sind gerade die ausgewählt? Wieso gerade dieses Volk Gottes? Das ist doch unsozial, muss doch für alle gelten. Naja, das sind die Menschen eben, die Gott gefolgt sind. Und wir wissen nicht, ob andere Völker auch sowas gemacht haben. Es gab ja also schon vor Abraham religiöses Wissen, was sehr in die Richtung ging, die wir im Alten Testament dann lesen. Da war schon Gottes Erkenntnis wohl, vielleicht seit der Schöpfung. Aber davon wissen wir nichts oder sehr wenig. Jedenfalls die Bibel sagt davon nicht viel. Aber vielleicht hat sich Gott an viele Menschen gewendet, aber nachher haben nur ganz wenige das angenommen, dass sie gesagt haben, wir wollen Gott folgen. Und das war das Volk Gottes. Von anderen Völkern kann sein, wissen wir nicht. Vielleicht sind sie verloren gegangen, wir wissen es nicht. So, und das war also erstmal der alte Bund. Die Leute haben gesagt, wir haben Gott als Führer, als Leiter, als Herrn. Wir folgen ihm. Und dann kam Jesus Christus. Und da war diese Auswahl, die Auserwählten, das Volk Gottes, etwas anderes. Denn jetzt konnte jeder zum Volk gehören, der Jesus Christus als Mittler annahm. Gott gab seinem Volk einen Mittler, einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, aber auch gleichzeitig in vieler Hinsicht war Jesus ein Mittler, das können wir jetzt nicht alles hier ausarbeiten. Und wer ihn annahm, egal zu welchem Volk, zu welcher Ethnie er gehörte, zu welcher Religion, konnte den Weg, der zu Gott führt, betreten und sich von Jesus führen lassen mit dem Ziel zu Gott. Ich fand das schön heute mit dem Lied, nicht? Mein Ziel bist du, o Herr. Das ist ja ganz entscheidend, das Ziel, dass man da ankommt. Aber auch heute beim Abendmahl, da passte sehr viel, es ging um Frieden. Nicht? Ist ja klar, das ist ja die Hauptbotschaft des Neuen Testaments. Ihr habt Jesus Christus, ihr habt den Weg, das ist Jesus Christus, ihr habt das Ziel, das ist bei Christus zu sein, bei Gott zu sein. Und während im Alten Bund Abraham noch, damit fing es an, zu den Auserwählten gehörte, sind im Neuen Bund alle die auserwählt, die dem Ruf Christi folgen. Nun stellt man sich mal als Bild vor, ein Weg und ganz viele Menschen ziehen auf diesem Weg. Alle die, die die Regeln des Betretens eingehalten haben, die mitgehen wollen und die dem Wanderleiter, also dem, wir würden sagen Touristenführer heute oder was immer, folgen wollen. Und sich an die Regeln der Wanderung halten. Aber das ist kein bequemer Reisebus. Man steigt ein und dann wird man ans Ziel gefahren. Da ist schon dieses alte Bild drin, die Christen als Pilger, als Menschen, die auf der Wanderung sind mit einem religiösen Ziel. Und so eine Reise kann sehr mühselig sein und muss nicht immer schön sein. Das Wetter kann grauenhaft sein, es geht Berge hoch, die Füße tun weh, was immer. Aber Gott hat seinem Volk ein Ziel versprochen, unter dem Weinberg zu sitzen, unter dem Weinstock zu sitzen. Und auf der Reise gibt es natürlich auch Raststätten, schöne Tavernen mit Weinstöcken, die über der Terrasse wachsen. Da kriegt man dann ein kühles Getränk und was zu essen und manche Leute bleiben da einfach sitzen, die wollen gar nicht weiter, reicht doch. Am Ziel bin ich noch nicht, aber hier ist doch auch schön. So soll es auch nicht sein. Irgendwann ist das Geld zu Ende, irgendwann macht die Raststätte zu, aus. Dann guckt man dumm, wenn die Rechnung kommt und man ist nicht am Ziel. Erst am Ziel ist man unter dem eigenen Weinstock unter dem eigenen Feigenbaum. Dann braucht man auch nicht mehr die Schriften zu studieren unter dem Feigenbaum, dann genießt man nur noch die Früchte. So, und dazu möchten wir doch auch gehören. Wir möchten zwar nicht wandern, wir möchten die Beschwerlichkeiten der Reise nicht haben, wir möchten gerne lange in den Raststätten sitzen, aber wir wollen auch zum Ziel kommen und deswegen wandern wir. So, Entschuldigung, ich muss mal eben kurz gucken hier. Ich bin hier stecken geblieben. Manchmal klappt das hier nicht so ganz mit meinem Manuskript. Komm. Tut mir leid, die ganze Seite ist mir hier verrutscht. Augenblick, bin gleich wieder da. Wenn ich jetzt hier aus dem Kopf versuche, was zu erzählen, dann komme ich durcheinander. So, es geht also um auf das Ziel Christi zu. Der Herr lebt, der Herr wartet auf uns und wir sind hier leider noch auf der Erde. schauen wir uns mal an, wieder den Gesamtzusammenhang. Micha sagt ja, sondern jedermann wird unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzen. Aber was heißt dieses Wort jedermann? Das ist natürlich, er spricht zum Volk Gottes. Das sind die, die Gott gefolgt sind. Und er stellt einen Kontrast dar, das Wort Sonder. Ja? Aha. Da muss doch irgendwas vorher noch gesagt worden sein vom Gegenteil. Und dann lesen wir in Micha Kapitel 3, Vers 9 bis 11 lese ich mal. Micha 3, 9 bis 11. Höret doch dieses, ihr Häupter des Hauses Jakob und ihr Fürsten des Hauses Israel, die ihr das Gericht verabscheut und jede gerechte Sache verkehrt, die ihr Zion mit Blutschuld baut und Jerusalem mit Frevel. Ihre Häupter sprechen Recht und um Geschenke, ihre Priester lehren um Lohn und ihre Propheten wahrsagen um Geld. Und dabei stützen sie sich auf den Herrn und sagen, ist nicht der Herr unter uns? Es kann uns kein Übel begegnen. Ja, also, es ging den Leuten eigentlich gut, dem Volk Israel. Aber sie haben vom Innern her es falsch gemacht. Korrupt, gierig, nicht gottesfürchtig. Sie haben nicht die Liebe zu Gott gezeigt und nicht die Liebe zum Nächsten. Und dann sagt er in Vers 12, der Prophet, darum soll um euretwillen Zion wie ein Feld gepflügt und Jerusalem zu einem Steinhaufen werden und der Tempelberg zu einem bewaldeten Hügel. Also Micha spricht von einem Strafgericht, das Gott ankündigt, weil sein Volk wieder so handelt, als gäbe es keinen Gott und keine Gebote Gottes. Handeln lieblos und gegen andere Menschen. Und sie zeigen keine Liebe zur Wahrheit, sind überheblich und voll ungerechtfertigtem Selbstvertrauen. So ein bisschen denkt man vielleicht sogar gerade an unsere Zeit, es geht ja noch bei uns, aber die Ansätze sind natürlich da, aber die sind fast immer da, wo Menschen sind, als Staat, als Gruppe. Und diese Situation galt also schon zu Zeiten Michas, nicht unbedingt als nur für Israel geltend, sondern sie galt für alle geltend. Also sie galt, so kann man es überall sehen, die Ansätze sind bei jedem Volk. Und nach dem Strafgericht für Israel, denn die sollten es ja besser wissen, waren das Volk Gottes, wird Gut von Böse getrennt und wenn die Leute Reue zeigen und Umkehr zeigen, dann kommt der Segen von Gott. Das sollte in den sogenannten letzten Tagen geschehen. Also als in der Zeit vor dem Ende des alten Bundes bis zur Wiederkehr des Herrn. Und dieses Gericht begann mit Jesus und endete mit dem Endgericht und wird enden mit dem Endgericht und der Neuschöpfung der Erde. Das lesen wir dann bei Johannes. Ja, dass bei Jesus, mit Jesus schon das Gericht gekommen ist. Natürlich noch nicht das Endgericht, noch nicht bis zum Schluss, aber der Beginn des Gerichtes, des Verfahrens, des Prozesses, der Einleitung. Und wir sind mittendrin in diesem Prozess. Sind erst 2000 Jahre seit Christus. 2000 Jahre! Ich könnte manchmal heulen. Wie lange das soll denn das noch dauern? Aber es ist, bei Gott gibt es keine Zeit, wir sind im Prozess und wir können nicht erwarten, dass es uns hier so gut gehen wird, jetzt schon, wie Micha sagt, unter dem Feigenbaum sitzen. Wir freuen uns natürlich, wenn es uns gut geht und so soll es auch sein, aber wir wollen nicht vergessen und nicht uns immer vor Augen halten, nicht die Augen verschließen davor, dass wir schon geistlich bei Gott sind. Schon unter dem Weinstock sitzen, geistlich. Ja. Das Bild von Micha kann nur ein Bild sein, es kann nicht so für die Erde gelten. Also bleibt nur die geistliche Erfüllung. und die hat mit Jesus begonnen. Wir haben durch Jesus Christus unseren Weinstock bekommen, unsere Sicherheit, unseren Feigenbaum, den eigenen Anteil. Er ist schon da, auch wenn man das vielleicht nicht merkt, aber ist ja im Innern. Die Vollendung wird schließlich noch kommen mit dem Gericht. Micha hat mit Bildern und Symbolen gesprochen, die in seiner Zeit und seiner Kultur verstanden wurden, was bedeutet, ihnen was bedeutete. Also ich versuche das ja dann ab und zu mit der Kartoffel, aber wie wir gemerkt haben, klappt das nicht. Gott hat für uns was viel Besseres als Kartoffeln, viel Besseres als Weinstock und Feigenbaum. Gott hat für uns Jesus Christus und einen Platz in seinem Reich. Und dafür wollen wir ihm danken und auch bei der Wanderung nicht müde werden. Und wenn wir hier Ärger und Kummer haben, ja, es ist nicht schön, aber die Welt ist im Gericht und wird es noch lange sein. Aber wir haben in Christus unsere Sicherheit, unseren Frieden und in den Schriften können wir lesen, da sitzen wir unter dem Feigenbaum, denn da drin haben wir Ruhe, Frieden und wir sind dankbar dafür. Sei der Herr gelobt. Amen.